Mega, lieben. Ganz kurz nochmal, ich muss an dieser Story nochmal anknüpfen. Nicht nur meine Familie hat Geld überwiesen, sondern auch mein alter Boxtrainer damals aus dem Nichts. Das macht es nochmal besonders und deshalb hatten wir nicht 14, sondern 15.000 insgesamt. Also es lohnt sich, gehorsam zu sein, in Gottes Reich zu investieren, weil Gott möchte unser Herz, wie gesagt, gewinnen und er gibt dann zurück. Genau, als kleines Anekdote, nicht, dass ihr denkt, meine Familie, ja komm, seid jetzt alle meine Cousins und Cousinen so. Nee, genau, ist schon Gott. Könnt ihr selbst fragen, ja, wenn ihr Finanzen braucht, dann einfach. Ihr Lieben, ihr habt gerade die Frage gehört, wie modebewusst seid ihr, ja? Könnt mal reinhauen. Eine Person. Bro, ich fühle dich. Ich habe keine Ahnung von Mode, okay? Ihr müsst wissen, meine Frau sucht meine Klamotten aus, weil ich keine Ahnung davon habe, was gut aussieht, was stylisch ist. Ich weiß, ich bin jetzt Pastor im ICF, deshalb bin ich froh, eine gute Frau zu haben, ja, die das für mich raussucht. Aber ich habe wirklich keine Ahnung davon. Okay, ihr müsst euch vorstellen, als Julia und ich uns kennengelernt haben, da war ich noch selbst verantwortlich für meinen Style, was ich angezogen habe. Und wir haben uns vor kurzem so alte Bilder und Videos von dieser Zeit angeguckt. Und für mich voll der romantische Moment. Aber Julia fängt richtig an zu lachen. Und sagt so, du sahst voll aus wie der Lauch. Ja. Ja, trotzdem hat sie mich geheiratet. Ja. Also, ne? Aber versteht ihr? Und jetzt schaut sie mir für meine Klamotten, aber das gefällt meiner Oma nicht mehr so gerne. Ja? Weil meine Oma fragt mich jedes Mal, wenn ich da zu Besuch bin, ob sie mal die Löcher in meinen Jeans zunähen darf. Die hat mal ein Loch. Also merkt ihr, man kann es bei Mode nicht jedem recht machen, oder? Aber vielleicht können wir das heute besser, okay? Und ihr dürft jetzt meine persönlichen Modeassistenten spielen, okay? Seid ihr dabei? Ja. Ihr dürft jetzt für mich das perfekte Sonntags-Church-Outfit zusammensuchen. Und dafür habe ich euch einen QR-Code mitgebracht von Slido. Und währenddessen können meine Assistenten einmal meine Garderobe mitbringen. Ihr dürft jetzt wählen aus 5 verschiedenen Teilen Klamotten, was soll ich zusätzlich anziehen? 3 Stück, ja? Womit soll ich weiter predigen? Was ist das perfekte Church-Outfit? Dürft ihr einmal einscannen oder den Code eingeben? Ihr dürft es wählen. Weil mein Klamottenschrank halt leider nicht so groß ist, habe ich mir von meiner Frau noch was geliehen. So ein Glitzer-Blazer. Man hat ja auch gesagt, in der Kirche trägt man einen Rock. Ne? Deshalb auch noch einen Rock. Sonst habe ich von mir noch mal einen Cap und eine Bauchtasche oder den orangen Schal, der ist auch von Julia. Genau, da dürft ihr einmal wählen. Glitzer-Blazer sehe ich hier. Glitzer-Blazer, Glitzer-Blazer, Oma-Rock. Sehr gut. Die Definition. Top. Cap ist auch dabei. Sehr gut. Cap, sehr schön. Alles klar, also ich merke schon, ich soll den Glitzerblazer-Rock und das Cap anziehen, oder? Seid ihr noch dabei? Könnt ihr auch Cap, Bauchtasche noch mit zunehmen? Super, dann lass uns doch mal die Auswertung angucken. Bauchtasche, Glitzerblazer und Cap. Ich warte noch mal ganz kurz. Okay, wir zählen runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Also es ist Glitzerblazer, Bauch und Rock geworden. Oder Cap oder beides. Alles klar, ich habe euch hier mal meine Umkleide mitgebracht. Bisschen Privatsphäre zum Umziehen. Könnt ihr bitte von der Seite nicht so gucken, ja? Ist gerade ein sehr intimer Moment hier. Wie gesagt, erst von meiner Frau. Was hatten wir da noch? Darf ich jetzt eigentlich wählen, ob ich Cap oder Rock nehme? Cap haben wir. Geil.
Cap haben wir, Freunde.
Okay, ich nehme euch zuliebe den Rock. Für die Meme-Seite. Für die Meme-Seite, Freunde. Super, wie gefalle ich euch? Ihr merkt, Freunde, nicht jeder hat dafür gestimmt und ich bin auch ziemlich dankbar, dass nicht jeder dafür gestimmt hat, weil ich werde es auch gleich ausziehen, keine Sorge, sonst könnt ihr mich die ganze Predigt nicht mehr ernst nehmen, ja? Also, ihr merkt hier, schöner Rock, den trägt man in der Kirche, Glitzerblazer, aber, wie gesagt, manche wollten auch, dass ich die Bauchtasche und haben es gut gemeint mit mir, nochmal anziehe. Und das Ding ist, Mode in ihren ganzen Styles ist änderbar und austauschbar, oder? Das heißt, wenn mir das nicht gefällt oder das Cap nicht gefällt, dann kann ich das ablegen und kann mir hier die schöne Bauchtasche nehmen. Vielleicht passt die ein bisschen besser.
Okay.
Und bei Mode ist es auch komplett okay, wenn ich irgendwas tausche. Aber, ganz ehrlich, kann es sein, dass wir auch manchmal wie so ein Modeglauben leben? Dass wir nicht nur unsere Mode wechseln nach Jahreszeiten und so weiter, auch unseren Glauben, je nachdem, in welchem Umfeld wir gerade sind, auch austauschen und wechseln und anpassen? Kann es sein? Und deshalb ist meine Frage, wie meine ich das, Modeglauben? Sind wir dieselben in der Kirche wie außerhalb von der Kirche? Bietest du auch Leuten außerhalb der Kirche Gebet an? Oder tust du es überwiegend nur hier? Ja? Bist du auch außerhalb der Kirche begeistert von Jesus und erzählst deinen nichtchristlichen Freunden und Arbeitskollegen von ihnen? Oder tust du es überwiegend nur hier? Bist du überwiegend nur hier begeistert? Oder bist du auch leidenschaftlich für Jesus außerhalb? Ey, all diese Punkte, ne, sind wir nur hier das? Wollen wir auch hier, suchen wir auch hier nach Gottes Nähe? Also außerhalb nach Gottes Nähe oder tun wir es überwiegend nur hier? Also lesen wir die Bibel, machen wir Worship, sind wir im Gebet auch außerhalb oder tun wir es überwiegend nur hier? Das ist Modeglaube, wenn wir es nur hier tun und nicht außerhalb. Und das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Das ist nicht, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und deshalb ist auch der Titel meiner Predigt heute, die ich mitgebracht habe, Lebe keinen Modeglauben. Lebe keinen Modeglauben, der sich anpasst, um bloß nicht aufzufallen, um bloß nicht anzuecken. Ja? Keine Sorge, ich ziehe das gleich aus. Ich merke schon die Blicke so, oh Mann ey, und den haben wir als neuen Pastor eingesetzt. Soll ich jetzt sonntags immer so kommen? Ja? Freunde, das Problem ist bei Modeglaube, Modeglaube ist Fake. Okay? Modeglaube ist Fake-Glaube. Warum? Weil er sich anpasst und ändert, so wie es die Gesellschaft gerade vorgibt. Ja? Du legst damit Teile von deinem Glauben wie ab. Das ist nicht authentisch, das ist nicht echt. Okay? Wie meine ich das? Zum Beispiel, wenn im Alltag nichts außer meiner Kreuzkette und der Bibelvers in der Instagram-Biografie darauf hinweist, dass ich Christ bin, ja, dann lege ich wie ein Teil von meinem Glauben ab. Ja, das gehört dann nicht zu. Das gehört in der Kirche dazu, so als Christ zu leben, aber außerhalb der Kirche, ich will ja nicht anecken. Und ich lege wie ein Teil ab. Wenn ich nicht auch außerhalb der Kirche klar zu meinen christlichen Werten stehe, wo die Gesellschaft versucht, diese abzuschaffen, dann gehe ich da indirekt mit. Wusstest du das? Ja? Und passe mich an. Ich arrangiere mich irgendwie damit. Und sage so, ja, ich will ja nicht auffallen, ich will ja nicht anecken. Aber das Problem ist, in dem Punkt, wo wir nicht auch klar Stellung beziehen zu christlichen Werten, passiert eine Sache. Wir legen wie ein Teil unseres Glaubens ab. Und dann ist es so, dass wenn wir nicht auch außerhalb der Kirche ständig die Beziehung zu Gott suchen, ja, und darin auch wachsen wollen in der Beziehung zu ihm und im Glauben zu ihm, dann werden wir auf kurz oder lang Leidenschaft verlieren für Gott. Und das ist wie, dass wir einen Teil unseres Glaubens ablegen. Amen. Entschuldigung, Schatzi. Ah, die Frauen verdrehen schon die Augen. Oh Mann, hat er das jetzt wirklich gemacht? Ja, ja. Können wir waschen? Freunde, kennst du sowas vielleicht aus deinem Leben, wo du so einen Modeglauben lebst, wo der nicht authentisch ist, wo du in der Kirche anders bist als außerhalb der Kirche? Man denkt so, zwei verschiedene Persönlichkeiten, best of both worlds. Ich nehme von jeder Szene irgendwie etwas mit. Freunde, das ist Modeglaube. Aber unser Glaube ist kein Modetrend, der sich ändert und anpasst, wie die Gesellschaft ihn gerade haben möchte. Sondern unser Auftrag an Jesus, unser Glaube an Jesus sollte derselbe bleiben. In der Kirche und außerhalb der Kirche. Rund um die Uhr, 24/7. Das ist Gottes Auftrag für unser Leben. Dass wir uns nicht anpassen, unseren Umständen nach, sondern dass wir klar zu Jesus stehen. Das ist unser Auftrag. Und dazu heißt es in Römer 12, Vers 1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Die einzige angemessene Antwort ist, dass wir uns Gott mit unserem ganzen Leben zur Verfügung stellen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, heißt es hier. unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Nicht nur den Sonntag, die anderthalb Stunden, die wir hier haben, sondern 24/7, dort, wo wir sind, auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, in unserem Alltag. Selbst wenn du, U-Bahn gibt es hier nicht, selbst wenn du mit dem Bus unterwegs bist, ja, heißt es, ich gebe mein ganzes Leben Gott hin. Ich stelle mein ganzes Leben ihm zur Verfügung. Ich bin nicht nur sonntags für anderthalb Stunden Christ, ich bin 24/7 Christ. Und dann stellen wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung. Und das ist ein Gottesdienst, wo du bist. Gottesdienst ist dann überall, wo du bist. Und das gibt Gott die Ehre. Und wie das Ganze geht, dazu habe ich euch 2 Punkte heute mitgebracht. Keine 5 Punkte, 2 Punkte. Das heißt, wir werden heute pünktlich fertig werden. Super. Und mein erster Punkt, den ich mitgebracht habe, um das ein bisschen konkreter zu machen, ist, dein ganzes Leben soll Gott zur Verfügung stehen. Dein ganzes Leben soll Gott zur Verfügung stehen. Jeder Christ, auch du, nimmt Einfluss auf sein Umfeld. Wusstest du das? Jeder Christ, auch du, sobald du ein Ja für Jesus hast, nimmst du Einfluss auf dein Umfeld. Positiv oder negativ. Das heißt, entweder führst du Leute durch dein Leben zu Jesus hin oder von ihm weg. Eine Christin namens Corrie ten Boom sagte dazu mal, die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Die Welt, sie liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Okay? Das ist, was die Welt tut. Sie schaut nicht so, ey, in die Bibel und in die Gottesdienste und so weiter, sondern sie guckt, wie wir Christen leben. Sie schaut auf dein Umfeld, sie schaut in deinen Alltag rein. Okay, wie gehst du mit Krisen und herausfordernden Situationen um? Was machst du da? Was macht dich da anders? Ey, hast du mehr Probleme als Christ? Als ich jetzt, ja, nee, dann will ich mir den Stress nicht antun, oder? Ja? Wenn du noch hoffnungsloser bist als die Leute in der Welt, ey, warum sollte man dann diesen Jesus kennenlernen? Sie gucken, wie gehst du mit Familienkrisen um? Sie gucken, wie meisterst du deinen Alltag? Und dann schauen sie, ob sie diesen Jesus eine Chance geben. Ob da vielleicht wirklich was am Glaube dran ist. Weil wenn man nicht sieht, was sich in deinem Leben verändert hat im Glauben, warum sollten sie dann diesen Schritt auf diesen Jesus zugehen, oder? Ey, wenn wir die ganze Zeit nur undercover leben, uns immer nur zurückhalten und bloß nicht christliche Werte leben wollen, weil wir wollen ja nicht anecken, wir wollen nicht auffallen, wir wollen lieber ein bisschen, ja, unterschwellig unseren Glauben leben, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die Welt irgendwelche komischen Bilder von Gott bekommt und Glauben bekommt. Und ich kenne das noch zu gut aus meiner Vergangenheit. Soll ich euch da mal ein bisschen mit reinnehmen? Ja? Ich bin ja nicht christlich aufgewachsen und das Witzige war, ich hatte ja nicht mal Berührungspunkte. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern groß geworden. Und da gab es so eine Dorfkirche. Und da war ich noch nicht mal zu Weihnachten und noch nicht mal zu Ostern. Das heißt, ich hatte nie eine Kirche von innen gesehen. Bis ich dann von der 3. auf die 4. Klasse Philosophie abgewählt hatte und Religion gewählt hatte. Weil ich meine Philosophielehre nicht so cool fand. Ja? Und dann war ich auf einmal dann in diesem Religionsunterricht. Und dann haben wir im zweiten Halbjahr davon einen Ausflug gemacht, einen Ausflug geplant in die Kirche. Und ich habe mich voll gefreut. Wollt ihr wissen, warum? Ja? Ja, keine Schule, genau. Aber auch, weil ich anders geprägt war. Also mein Bild von Kirche hat sich folgendermaßen zusammengesetzt. Von den Simpsons, Comedy und Satire-Sendung. Ja? Das war so mein Bild, wie ich Kirche gesehen habe. Und deshalb habe ich mich voll auf Kirche gefreut, weil ich dachte, jede Kirche hat eine Folterkammer im Keller. Das war mein Bild von Kirche in der 4. Klasse. Wie ich dachte, so sieht Kirche aus. Jede Kirche hat eine Folterkammer. Und dann habe ich direkt zum Kleinen gesagt, so aus den Kleinsten unserer Klasse, ey, damit du auch ein bisschen gesegneter wirst mit deiner Größe, packen wir dich direkt auf die Streckbank, wirst ein bisschen auseinandergezogen. So war ich in der 4. Klasse. Und dann war ich voll enttäuscht so von meinem Lehrer, als er dann sagt, ey, das ist voll Bullshit und so, was redest du hier? Kirchen haben doch keine Folterkammern. Und ich war so richtig verwirrt, weil das war mein Bild von Kirche, wie ich Kirche gesehen habe. Freunde, es klingt jetzt so lustig und verrückt, aber das ist die Realität. So vielen Menschen geht es so, dass wenn wir ihnen kein Bild von Kirche geben, dass sie sich ein eigenes oder ein falsches Bild zusammensetzen. Wenn wir ihnen nicht zeigen, wie Jesus wirklich ist, dann bauen sie sich ihr eigenes Bild davon zusammen. Und leider sehen wir es doch in unserer Gesellschaft heutzutage so häufig, dass häufig Christsein eher darüber definiert wird, über die ganzen Missbrauchsskandale, Geldaffären und so weiter. Das ist das, wenn du mal in der Welt fragst, was verbindet ihr momentan damit, was die Leute damit in Verbindung bringen. Und da können wir uns nicht zurückhalten und raushalten und sagen, ja, das sind ja nicht wir. Doch für die Gesellschaft ist Christ erstmal Christ und damit sitzen wir im selben Boot. Das heißt, gerade heutzutage und jetzt umso mehr, sollten wir uns eigentlich Gott zur Verfügung stellen. damit diese ganzen falschen Bilder, die Menschen haben, wo einzelne Menschen Fehler gemacht haben oder richtig Scheiße gebaut haben, ja, kann man auch mal so sagen, dass diese Bilder verschwinden und wir zeigen, wie Gott wirklich ist, wie Kirche wirklich sein sollte. Und da hat jeder von uns einen Auftrag. Und wie das Ganze konkret geht, dafür habe ich euch drei Bibelstellen mitgebracht, die das so auf den Punkt bringen. Seid ihr noch dabei? Ja? Aus dem Neuen Testament drei Bibelstellen. Die erste ist in 1. Johannes 4, Vers 11. Da heißt es, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen wir auch wir einander lieben. Erster Auftrag ist, wir sollen einander lieben. Okay? Zweites Ding ist in 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Das heißt, alles, was wir tun, soll von Liebe geprägt sein, dass wir zeigen, wir lieben. Wir machen einen Unterschied. Ja? Wenn du den Müll rausbringst, mach es liebevoll. Wenn du beim Bäcker Brötchen verkaufst, mach es doch mal mit Lächeln. Ja? Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Und Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir sollen lieben. Und an der Liebe, wenn wir Liebe tun und an der Liebe untereinander, wie wir mit Menschen umgehen, werden die Menschen erkennen, dass Gott real ist und dass er gut ist. Das wird das Bild von Kirche komplett changen. Und das können wir tun, überall, wo wir sind. Es ist kein Zufall, dass du auf deiner Arbeitsstelle bist, dass da, wo du bist, eingesetzt bist. Da bist du, um Repräsentant für Gott zu sein. Ja? Ich will dafür verantwortlich sein, dass Menschen in meinem Umfeld Gott kennenlernen. Amen. Möchtest du das auch? Und mein Bild von Kirche hat sich zum Glück verändert, als ich vernünftige Christen kennengelernt habe. Wollt ihr es auch nochmal hören? Ja. Also folgendermaßen, ich wurde ja dann in der 5. und 6. Klasse gemobbt. Vielleicht, weil ich den Kleinsten auf die Streckbank tun wollte oder so. Weiß ich nicht. Nein, Spaß. Also, aber, ne? Und es war so richtig heftig für mich, dass ich nie Freunde hatte, nie angenommen war, nie das Gefühl gehabt hatte, gemocht zu werden. Und so habe ich mein Leben irgendwie gelebt in der 5. und 6. Klasse. Und in dieser Zeit hatte meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt. Und da musste ich mit in die Gemeinde, also richtig in Gottesdienst. Nicht nur von außen die Kirche und so gesehen, sondern auch richtig mit in die Gottesdienste. Und ich fand es langweilig und doof, was sie da gesagt haben. Aber was mich komplett flashte, war, wie die Christen miteinander umgingen. Das habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Ja? Sie mochten mich. Und das war für mich, vielleicht für den einen oder anderen was komplett Normales, aber für mich war das so was komplett Bewegendes und Veränderndes in meinem Herzen, dass ich gerne hingegangen bin. Und ich begann mein Herz immer mehr für Gott zu öffnen, bis ich mich irgendwann noch entschied für ein Leben mit ihm. Und das ist die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Amen. Und alles fing wie an? Ich beobachtete, wie gehen die Christen miteinander um? Was tun sie? Und danach entschied ich mich, als ich merkte, okay, das ist wirklich was dran. Ne? Ihr Leben ist verändert, da steckt so eine Kraft in dem, was sie tun. Und davon will ich auch was sehen. Das will ich auch für mein Leben haben. Und entschied mich auf ein Leben mit Gott. Deshalb ist es nicht egal, was du tust. Es ist nicht egal, wie du lebst. Und deshalb ist auch mein zweiter und letzter Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Dein ganzes Leben soll authentisch sein. Sag mal dein Nachbar, ich will ein authentisches Leben führen. Freunde, ganz kurz, wenn ich sage, dass ich Christ bin, dann muss man das auch in meinem Leben sehen. Sonst ist es unauthentisch. Wenn meinen Worten nicht die Taten folgen, dann lebe ich ein unauthentisches Leben. Es ist authentisch, wenn ich meinen Worten Taten folgen lasse. Im Brief im Neuen Testament heißt es in Jakobus 2, 14 bis 17, liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen. Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen geht und sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht das gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Eine, die begeistert ist. Wahnsinn. Also, ich muss wirklich sagen, dieser Vers ist für mich auch eine Herausforderung. Ich meine, ich werde jetzt fürs Reden bezahlt, ja? Aber dass du dann auch was tun musst. Oh, hey. Oder? Also, unterm Strich, wir können doch so gut reden. Wir können auch immer so viel reden von Nächstenliebe und so weiter. Aber hey, wir müssen unseren Worten auch Taten folgen lassen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Als ich noch in der Jugend war, hatten wir so eine richtig Hardcore-Vegetarierin dabei. Ja? Und ey, das war auch alles in Ordnung. Sie hat jedes Mal, wenn wir unterwegs waren oder irgendwie was zum Essen hatten, hat sie immer gesagt, ey, wie viel die Tiere leiden mussten, wie schlecht es denen geht. Tierhaltung und so weiter, das muss verboten werden. Die armen Tiere, wie könnt ihr nur was machen? Ihr müsst Verantwortung übernehmen und so weiter. Ich hatte richtig Angst, ihr zu begegnen. Und auf einmal so Mitleid mit dem schönen, saftigen Steak auf meinen Teller. Ne? Hab's so mitgenommen, hab's angefangen zu streicheln und sagte so, ey, tut mir leid, dass du so leiden musstest. Ja? Also versteht ihr, von dem, was sie gesagt hat, war sie so überzeugend. Also so richtig, dass ich fast da wirklich gezweifelt hatte an mein Leben. Lohnt es sich nicht vielleicht auch, Vegetarier zu werden? Bis ich irgendwann sie mal erwischt hatte. Immer wenn wir in der Jugend so Burger oder irgendwas anderes Geiles mit Fleisch gegessen haben, sah ich so eine fette Bulette auf ihren Teller, die danach weg war. Ja? Und ich habe mich gefragt so, hä, wie kann das sein? Ich dachte, du bist so Vegetarierin und es ist dir wichtig. Und sie meinte halt, ja, ich mache mal eine Ausnahme. Kann man ja machen. Freunde, wir konnten sie irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Wir fragten so, bist du Vegetarierin auf 450-Stop-Mini-Basis oder so? Also, was ist da los? Ja? Wir konnten sie einfach nicht mehr ernst nehmen. Und ich glaube, genauso ist es auch in unserem Glauben. Wenn wir Christen die ganze Zeit nur erzählen, wie gut Gott ist, wie wichtig uns Nächstenliebe ist, aber nicht danach leben, dann haben unsere Worte keine Kraft und man kann uns nicht ernst nehmen. Deshalb lasst uns authentisch leben und unseren Worten Taten folgen. Und ich kann euch beruhigen, ihr müsst jetzt nicht die ganze Welt verändern, ihr müsst jetzt nicht einen Friedensnobelpreis gewinnen und euch dafür eintragen und so weiter. Wenn du dafür berufen bist, dann come on, well done, ich unterstütze dich, ja. Aber oft fängt es an, auch in kleinen Taten, die wir tun, in unserem alltäglichen Leben, wo wir einfach ein Auge haben dafür, was unser Umfeld gerade braucht. Und damit können wir die ganze Welt einer einzelnen Person verändern. Letztes Ding, ich war in Hamburg Jugendpastor und als wir dort auf Jugendfreizeit gefahren sind, dann mussten die Jugendlichen immer um 23.30 Uhr im Bett sein. Und es war nicht immer einfach. Ja? Wo sind die Eltern? Ja, Regeln sind da, um gebrochen zu werden, sagen ja die Jugendlichen. Wir hatten so richtig krasse Herausforderungen. Und es war so mitten in der Mitte der Freizeit. Also wirklich so am, die Laune kippt. Okay, du hast nicht mehr viel Kraft für diese Jugendlichen. Und dann wollte ich noch am einen Abend so mit Julia ein bisschen Zeit verbringen. Es war gerade 1 Uhr ungefähr und wir wollten dann noch spazieren gehen um dieses Camp herum. Und auf einmal kommt mir ein Jugendlicher mit so einem Blick, du hast mir gar nichts zu sagen, so ein Blick war das ja, mit seinem iPad und läuft so voll an uns vorbei. Und setzt sich so in die Mitte des Platzes, wo ich dachte, ey, wie sehr willst du noch provozieren? Und ich war so innerlich auf 180, Schlafmangel, keine Liebe mehr drin, mein Liebestank war so alle. Und Julia guckt mich so liebevoll an und sagt so, du weißt, was jetzt zu tun ist. So, ja, ich weiß, was jetzt zu tun ist. Sie sagt so, dann frag ihn doch, wie es ihm geht, was er braucht, warum er jetzt noch wach ist. Und ich so, ja, genau, habe ich vorgehabt, ja. Und bin dann so hingegangen und fragte ihn so, ey, warum kannst du nicht schlafen? Und er meinte so, ey, ich habe Albträume, das habe ich öfter, ich kann nicht schlafen. Dann meinte ich, ey, das mit dem iPad hilft auch nicht. Ich habe sein iPad zugeklappt und habe mich neben ihn gesetzt. Wir haben erzählt und er wollte erst nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, bis er dann irgendwann meinte, meine komplette familiäre Situation zu Hause ist so kaputt. Nichts macht mir mehr Freude. Manchmal habe ich sogar gar keinen Bock mehr zu leben. Und er fing an zu weinen und in meinen Arm zusammenzubrechen. Und ich habe ihn dann erstmal nur gehabt und erstmal gar nichts gesagt. War einfach nur für ihn da. Habe ein bisschen Zeit mit ihm verbracht. Bis ich irgendwann Zeugnis gegeben hat und meinte, ey, vor ein paar Jahren war ich genau in der gleichen Situation, aber weißt du was, Gott ist größer, ich bin heute hier, ich bin gesund und mir geht es gut. Und dann haben wir das Gespräch weitergeführt und irgendwann am Ende des Gesprächs haben wir so überlegt, was können wir jetzt machen, um dich in Hamburg auch noch weiter zu begleiten, um dir da auch noch zu helfen. Am nächsten Tag verabredeten wir uns zum Sport und am Ende dieses Abends, nach gut einer Stunde Gespräch, also es war wirklich nicht lang, lachten wir und erzählten uns Flachwitze. Okay? Und am nächsten Tag haben wir nochmal 1,5 Stunden Sport gemacht. Also aktiv habe ich 2,5 Stunden für diesen Jungen investiert. 2,5 Stunden. Also wirklich nicht viel, oder? Und für mich war das keine große Sache, ein bisschen Sport. Ich hätte eh Sport gemacht. Und ein bisschen Zeit verbringen. Gut, dann wurde mein Abend halt ein bisschen länger, aber es war keine große Sache. Aber für ihn war das ein Riesending, wie sich später herausstellte. Wir hatten immer so Ermutigungshefte bekommen am Ende der Freizeit. Und er schrieb mir in mein Ermutigungsheft, und das ist das, was in meinem Nächsten ging. Er schrieb da rein: Jonas, ich habe nie geglaubt, dass es in meinem Leben Vorbilder gibt, bis ich dich kennengelernt habe. Danke für das, was du in meinem Leben getan hast und dass du so viel verändert hast. Wisst ihr, warum ich so geschockt war? Weil das nur 2,5 Stunden meines Lebens waren und für ihn hat sich sein ganzes Leben verändert danach. Der wurde später sogar einer unserer Jugendleiter. So eine Veränderung ist in seinem Leben passiert. 2,5 Stunden mit dem Zeit verbringen, was du eh machst. Das kann die Welt einer einzelnen Person komplett verändern. Und du bist gesetzt mit dem, was du hast, in deinem Umfeld, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in der Uni, dort, wo du bist, um einen Unterschied zu machen, um dich Gott komplett zur Verfügung zu stellen. Damit Menschen genau das erleben, was du auch erlebt hast. Damit sie diese Liebe sehen, diese bedingungslose Liebe von Jesus und sich danach sehen und wollen sagen, ich will davon noch mehr. Lass uns ein Zeugnis sein von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat und es raus in diese Welt geben. Amen. In Matthäus steht im Neuen Testament, ein Brief im Neuen Testament, da heißt es, genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel rühmen. Bei all dem, was wir tun, bei all dem, was wir machen, soll es in erster Linie darum gehen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und deshalb frag dich doch mal, bei den Sachen, die du tust, können Menschen dadurch Jesus kennenlernen oder kommen sie eher von ihm weg? Und wir können das nutzen, was wir haben. Wir können Zeit investieren. Ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft ist Zeit eine der kostbarsten Ressourcen, die wir überhaupt haben, oder? Also wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, wie es ihm geht? Und ich meine damit nicht so ein, hey, wie geht's dir gut und dir, danke auch bei, sondern ein Fragen, wie geht's dir wirklich? Sich mal hinzusetzen und sich anzuhören, wenn da Probleme sind und mit Gebet zur Seite stehen. Zu sagen, ich habe da eine Hilfe, wollen wir die mal ausprobieren? Wirklich da zu sein. Wir sind so schnelllebig heutzutage. Und Zeit kann so einen Unterschied machen, wenn wir einfach mal Zeit investieren für die Menschen in unserem Umfeld. Oder auch einen Einfluss nehmen in deiner Arbeitsstelle. Merken die Menschen, dass du Christ bist? Also steht nur Christ drauf oder ist auch Christus drin in deinem Leben? Sehen die Menschen das? Also wie redest du über den Chef? Wie gehst du mit Angestellten, Arbeitskollegen oder Kunden um? Sehen die, dass da etwas anders mit dir ist? Also schaffst du eine Atmosphäre, wo sich andere Menschen wohlfühlen? Oder würden die am liebsten schreiend vor dir weglaufen? Ja? Wie prägst du dein Umfeld? Und wir gehen jetzt gleich in der Gebetszeit rein und ich möchte dich einladen, dass du dir mal überlegst, wo kannst du den nächsten Schritt gehen? Wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich Gott noch nicht komplett zur Verfügung gestellt habe? Wo muss ich in meinem Leben etwas changen? Dass ich es Gott nochmal neu hingebe und sage, Gott, dort will ich ein Vorbild sein. Dort will ich kaputte Bilder, wo Menschen von Kirche haben, neu reinbringen und Veränderung reinbringen. Dass durch mein Leben du verherrlicht wirst. Dass durch mein Leben Menschen sehen, dass du real bist, dass du gut bist, dass du einen Plan hast. Wir wollen jetzt die nächsten Minuten einfach mal nutzen und ich lade euch mal ein, alle aufzustehen. Mal kurz einfach so einen Moment nehmen, wo du einfach mit Gott privat bist. Nimmt einfach mal kurz eure Augen, wo wir die Augen einfach mal schließen und diesen Moment einfach mal nutzen. Und kurz vor Gott kommen und unser Leben mal so reflektieren. In welchen Punkten habe ich Gott mich noch nicht zur Verfügung gestellt? Und die Gott einfach mal hinlegen und sagen, Gott, diesen Bereich meines Lebens möchte ich dir jetzt geben. Gib mir da Kraft, dass Veränderung reinkommt. Gib mir da Kraft, dass dieser Bereich meines Lebens dir zur Verfügung steht, dass er dich verherrlicht und Menschen dadurch erkennen, dass du gut bist.